dann stellt sich natürlich die Frage, ist die Gesellschaft krank oder ist die Schule krank oder was stimmt da einfach nicht? Wenn Normalität einfach noch 4 Schüler ausmacht von 22, dann stimmt etwas nicht. Und ich will jetzt Weg aufzeigen, wie man da daraus herausfinden würde in einer Schule, wo es allen besser geht.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redaktor bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, was Chur-Modell ist, für welche Kinder und Lehrpersonen das Modell geeignet ist und welche Chancen und Grenzen das es mit sich bringt. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Für diese Podcast-Folge bin ich logischerweise nach Chur gereist. In den letzten paar Jahren habe ich immer mehr Lehrpersonen kennengelernt, die das Churer Modell in der Schule anwenden, und auf Instagram habe ich gemerkt, dass es schon fast einen kleinen Trend gibt. Da ich selber nie mit dem Churer Modell unterrichtet habe und in gewissen Punkten auch etwas skeptisch bin, möchte ich mehr darüber erfahren und die Philosophie hinter dem Modell verstehen. Deshalb sitze ich heute gegenüber von Reto Tönni. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Besten Dank für die Einladung.
Du bist ehemaliger Vizedirektor von der Stadtschule Chur, Initiant vom Churer-Modell und hast schon über 450 Weiterbildungen zum Churer-Modell gegeben und so Lehrpersonen im In- und Ostland inspiriert. Du möchtest also gegen traditionellen Unterricht ankämpfen. Ist das so?
Auf keinen Fall möchte ich gegen Unterricht ankämpfen, sondern es geht mehr darum, Wege aufzuzeigen, wenn man zu einem Unterricht kommt, wo die Schüler mehr partizipiert, wo den Lehrpersonen möglicherweise auch mehr Gelassenheit gibt im Unterricht. Weil ich finde, die Schule ist heute in einer Stresssituation, so nehme ich sie wahr, also nimmt man sie auch wahr aus dem Medienbericht raus. Und wenn ich mir vorstelle, dass von 22 Kindern 18 Kinder eine pädagogische Massnahmen haben, oder mehrere, dann stellt sich natürlich die Frage, ist die Gesellschaft krank oder ist die Schule krank oder was stimmt da einfach nicht? Wenn Normalität einfach noch 4 Schüler ausmacht von 22, dann stimmt etwas nicht. Und ich will jetzt Weg aufzeigen, wie man da daraus herausfinden würde in einer Schule, wo es allen besser geht.
Kannst du ein bisschen erklären, wie du zum Churer-Modell gekommen bist, beziehungsweise wie das entstanden ist?
Es hängt zusammen mit meiner Rolle, die ich damals hatte. In der Stadtschule Chur, ich hatte die pädagogische Verantwortung vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe 1. Und was mir aufgefallen ist auf vielen Besuchen im Kindergarten, ist, wie kompetent sich die Kinder in diesen Strukturen bewegen und wie nachher alles anders wird. Es ist also vor allem darum gegangen, einen besseren Übergang zu finden vom Kindergarten in die Schule, zumindest im Zyklus 1 denen, also ein Kulturwandel. Um das ist es gegangen.
Und was ist die Philosophie hinter dem ganzen Modell, hinter dem, was du entwickelt hast?
Das Churer-Modell ist eine Unterrichtsanlage, also wirklich übernommen vom Kindergarten. Also den Kreis haben wir übernommen, dass die Kinder keine festen Arbeitsplätze mehr haben. Einfach eins zu eins übernommen. In der Vorstellung, dass es für Kinder einfach einfacher sein müsste, in dieser Struktur weiterzugehen, die sie jetzt kennen. Und wir merken einfach, dass die Struktur viel mehr Möglichkeiten bietet als ein Frontalsetting im Sinn von mehr Partizipation einholen von den Schülern. Ich denke auch an Situationen schaffen, wo Kinder jeden Tag in den überfachlichen Kompetenzen gefördert werden.
Du hast vorhin gesagt, die Idee war vor allem vom Kindergarten in die Schule, das für die Kinder ein bisschen vereinfachen. Würdest du aber sagen, dass das Modell auch für andere Stufen geeignet ist? Vielleicht sogar für die Oberstufe?
Ja klar, wir haben es einmal für dort geplant. Eigentlich, wir haben ja gar nichts erfunden. Es ist eigentlich das Basisstufenmodell, wo wir wieder erfunden haben für uns. Und wir haben auch schrittweise gemerkt, welche Möglichkeiten die Anlage gibt. Es geht vor allem um Überzeugungen, die Lehrpersonen haben, die sie daran hindern, sich einen Unterricht zu öffnen, wo sie eigentlich sich wünschen würden. Und das ist einmal die eine Seite. Und die andere Seite ist es, dass es Oberstufen gibt, die sehr innovativ unterwegs sind. Und auch das selbstverantwortliche Lernen viel stärker betonen, auch in der Art des Churer-Modells unterwegs sind. Das gibt es auch. Also das Churer-Modell eignet sich auch für diese Stufe.
Mhm. Wie schon gesagt, habe ich in den letzten Jahren einen kleinen Trend beobachtet und es wirkt ein bisschen auf mich so, dass man ein paar Elemente aus dem Churer-Modell rauspickt und es dann auch als das verkauft. Wie erlebst du das?
Ja klar, das ist ja auch das, was die Lehrpersonen dann auch anmacht. Zum Beispiel die Schulzimmer umstellen. Ein Wegkommen von der Bühne. Immer vorne stehen und die Locke sein, die zeugt und regelt und macht. Das ist das, was viele Lehrpersonen dann auch dazu führt, ihr Schulzimmer umzustellen.
Mhm.
Und das umgestellte Schulzimmer ist einmal ein wichtiger Punkt, weil es bringt alle Beteiligten in eine neue Situation hinein. Aber das Kurmodell ist viel mehr als nur ein schönes Schulzimmer.
Ja, das habe ich eben gedacht, dass es noch ein bisschen mehr ist als das. Wegen dem wollte ich dich ja unbedingt treffen. Und ich habe auch im Vorfeld auf Instagram Lehrpersonen gefragt, ob sie auch Fragen haben an dich oder an das Thema. Und dort haben mir ein paar doch geschrieben, was sollen sie machen, wenn sie Widerstand im Team erleben oder auch von Lehrpersonen, die sie darauf angewiesen sind. Hast du das auch schon erlebt oder gehört?
Ja, ich würde mal sagen, wichtig ist, dass man sich mit der Schulleitung abspricht, wenn man den Weg gehen will. Wir halten eigentlich alle Vorgaben ein, auch im Kurmodell, wo es gibt. Also von dort ist das weit weg vom Schulversuch. Es ist eine andere Art, wie wir das Lernen organisieren. Und es braucht nicht das Commitment jetzt von einem ganzen Team, um starten zu können. Das ist einmal der Vorteil, wenn ich und mit den engsten Lehrpersonen, die jetzt auch an dieser Klasse beteiligt sind, sich auf den Weg machen wollen, dann ist das möglich. Und wenn man natürlich jetzt eine Stellenteilung hat und die Stellenpartnerin das nicht sieht, dann wird es natürlich schwierig.
Ich habe gelesen, dass das Kurmodell aus 4 wichtigen Elementen besteht. Aber bevor wir auf die einzelnen gehen, zeige ich dir, was Kinder denken, was das Kurmodell sein könnte und auch wo Chur liegen könnte.
Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe ein Modell über Kurne, also über Kia.
Schulhaus. Keine Ahnung, was es sein kann.
Ja, ich denke einfach das Kunstmuseum.
So ein 3D-Modell von Chur. Das klingt komisch.
Vielleicht so ein Modell, das von einem Churer Artist gemacht wurde.
Also ich höre wie ein Kuh raus, ein Kuhmodell mit einem R.
Das ist ein Stall.
Irgendein Käsename?
Nein, ich weiß nicht, was das Kurmodell ist.
Vielleicht, wenn ich es sehe oder so. Oder aber jetzt kommt es mir nicht in den Sinn.
Vielleicht irgendein Modell, also eine Konstruktion aus Kur oder so.
Keine Ahnung, irgendwas, eine Baufirma oder so.
Also es gibt einen Ort, der Kur heisst, glaube ich. Also das ist halt ein Ort, keine Ahnung. Und ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun.
Kur, ja, in der Nähe vom Pizol, dem Berg, nicht kommen.
Also ich glaube, es ist in Zürich oder weiter weg.
Ich bin noch gerade am Überlegen.
Ich weiss nur, dass es in der Schweiz ist.
Welches ist deine Lieblingsantwort, Reto?
Ich habe irgendwo die, wo ein Kind irgendwie sagt, dass da irgendetwas mit Artist rausgehört. Ist noch lustig, oder? Die Ableitung von Q und dann R und dann. Das finde ich lustig. Und vor allem also das Modell ist ihnen näher. Mhm. Und alle Bilder, die zusammenhängen mit einem Modell.
Genau. Und ich habe herausgefunden, dass sie nicht immer wissen, wo Chur liegt.
Nein.
In diesem Teil schauen wir jetzt auf die ersten 2 Elemente, Zimmer umstellen und Inputs im Kreis. Du hast schon gesagt, dass ein erster wichtiger Schritt zum Kurmodell das Zimmer umstellen ist. Und ich habe das Gefühl, das macht mental etwas mit einem. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich mein Zimmer ja so fest umgestellt hat, hat das sicher auch etwas bei mir ausgelöst. Was findest du wichtig bei diesem Element?
Ja, schon mal der Auslöser der ganzen Sache. Es ist einmal der erste Schritt und es ist ein wichtiger Schritt. Und ich versuche dann auch aufzuzeigen, worauf man achten muss, wenn man ein Schulzimmer umstellt, damit es auch wirklich funktioniert. Entscheidend wird sein, dass es genügend Verkehrsfläche hat, dass sich Kinder gut bewegen können, dass Kinder auch gut zu ihrem Material kommen, wo es dann auch deponiert ist. Es hat ja meistens mehr als einen Ort, wo man als Anlaufstelle hat. Für mich ganz wichtig, dass es unterschiedliche Qualitäten von Arbeitsplätzen gibt. Es geht darum, die Regale spielen eine wichtige Rolle, weil mit den Regalen, die stehen einfach nicht mehr nur an der Wand, sondern mit den Regalen strukturieren wir den Raum, schaffen auch Kamera, wo man dann könnt Arbeitsplätze platzieren mit unterschiedlichen Perspektiven. Grundsätzlich geht es darum, um auch die Ablenkung beim Arbeiten zu minimieren, mhm, durch unterschiedliche Perspektiven im Schulzimmer.
Also so ein bisschen wie so Inseln, wo man dann arbeiten.
Genau, und wo man sich wirklich auch fokussieren kann auf die Arbeit und eben die Ablenkung, mhm, wenn man so im Vordergrund steht. Ein ganz wichtiges Element ist dann der Beratungstisch. wo ich gerne, also auch nebst dem Kreis natürlich, auch also zentral im Schulzimmer habe, wo auch zugänglich ist, wo auch Arbeitsort bietet, wenn keine Beratung stattfindet, aber wo durchaus auch der Ort ist, wo ich dann mit einzelnen Kindern auch heransitzen kann und Sachen besprechen kann.
Das ist aber wie ein anderes Pult, nicht das von der Lehrperson.
Nein, das ist ein anderes Pult und ich kenne jetzt viele Lehrpersonen, wo ihr Lehrpult aufgehen. Gerade die mit kleineren Schulzimmern.
Mhm.
Die sagen, gut, wenn ich etwas schaffen will, dann gehe ich selber an einen Beratungstisch. Oder auch ich als Lehrperson habe freie Platzwahl. Und die Kinder setzen sich je nachdem zu mir her.
Mhm. Wenn wir jetzt noch bei dieser Struktur sind, ich habe gelesen von Raumtrainern, die wichtig sind. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder eben, wenn man nicht so ein grosses Schulzimmer hat, keine freie Wände, hast du konkrete Tipps, wie man damit umgehen kann?
Ja, grundsätzlich würde man einmal, wenn man so Tisch zusammenschiebt, so Inseln, dann werden das häufig auch so ein bisschen Schwätzetisch.
Mhm.
Und darum haben wir dann auch, wie je nachdem, wenn es nötig wird, kann man dann auch ein bisschen Sichtschutz installieren und wer so auf Instagram geht und so, wird einen Haufen Möglichkeiten entdecken. Es geht immer darum, zum die Ablenkung minimieren, um können konzentriert arbeiten, weil das ist eigentlich auch das Ziel. Das Lernen hochhalten, so sagt es der Falco Best, dass gut gelernt werden kann in dem Schulzimmer drin. Übrigens noch lustig ist, weil wir mit den Arbeitsplätzen nach Hause gehen, wir müssen nach Hause gehen unter anderem, damit wir auch mehr Raum kriegen im Schulzimmer, hat ein Erstklässler in Deutschland der Lehrerin gesagt, sie, unser Schulzimmer ist gewachsen. Sind wir eine Wahrnehmung.
Ja. Ja, sehr
dann
schön.
Die Lehrerin gemeint, also ein Schulzimmer kann nicht wachsen. Und dann hat der Schüler gemeint, doch, auch wir wachsen.
Oh.
Das ist ja.
Ist ja auch ein bisschen sinnbildlich für das, was dann in so einem Schulzimmer passiert.
Genau.
Was mich noch würde interessieren oder in meiner Vorstellung noch kompliziert könnte sein, ist, wo das ganze Material herkommt. Vom Schultick bis zum Etui und wenn ich richtig liege, gibt es ja glaube Boxen, wo man dann vor allem Schulmaterial hat. Ich habe das auch schon im Sitzkreis gesehen, dass man im Sitzkreis eigentlich ja so Boxen hat, wo man alles kann deponieren. Was hast du dort für Erfahrung oder was würdest du dort empfehlen?
Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also die Boxen, die du jetzt ansprichst, die im Kreis sind, die brauchen einfach enorm viel Platz. Also so ein Kreis mit 20 oder 21 Schülern wird enorm gross.
Mhm.
Wir haben jetzt auch gemerkt, dass zum Beispiel Bänkle sich sehr gut eignen, weil man die mit wenig Handgriff dann auch anders ordnen kann oder anders herstellen kann. Wenn das zum Beispiel vor der Wandtafel gefragt ist, dass alle eine Tafel sehen, kann man das mit diesen Bänkle sehr schnell realisieren. Und sonst ist es ja, es ist wichtig, dass sich die Lehrpersonen vor allem in der ersten Phase, das ist in einer organisatorischen Phase, dass sie sich auch die Abläufe gut überlegen. Wie bewegt man sich im Zimmer? Was für Regeln gelten? Wo ist welches Material? Wie kann ich die Schüler vor zu viel Material auch entlasten?
Mhm.
Dass nicht mehr zu viel bei ihnen ist, wenn ich denke, was heute ein 5-6-Klässler unter der Bank hat. Ja, es gibt sehr viele so ganz grundsätzliche Überlegungen. Und es wird auch so sein, wer ins Kurmodell einsteigt, der beschäftigt sich am Anfang vor allem so mit organisatorischen Geschichten.
Mhm.
Weil der Unterricht, den sie bis jetzt gemacht haben, funktioniert eigentlich auch im umgestellten Schulzimmer.
Mhm.
Es braucht ein paar Adaptionen, aber dann funktioniert es. Und dann muss man sich wirklich auch Zeit lassen für die Abläufe.
Mhm. In dem Fall kann man auch sagen, wenn man jetzt möchte umsteigen, dann muss man nicht alles auf einmal umstellen, sondern man kann das eigentlich von Element zu Element dann einzeln durchgehen.
Doch, man muss eigentlich, das Schulzimmer muss man umstellen, um auch überhaupt in den Modus zu kommen.
Mhm.
Und alles andere ist die Folge davon. Also dann haben wir nachher Inputs im Kreis, weil ja nicht mehr alle erreichen, weil die ja unterschiedliche Blickrichtungen haben an den Arbeitsplätzen. Also ich muss sie in einen Kreis holen. Und nachher geht es darum, wenn ich sie im Kreis habe, dass wir kurze Inputs machen. Das ist dann nochmal eine Frage, ja, wie macht man das?
Mhm.
Und die Folge daraus ist, dass wir denken der Unterricht in Lernaufgaben.
Mhm.
Weil wenn wir dann die Lernaufgaben auch beweglich haben, dann haben wir eben auch die Möglichkeit zum Differenzieren.
Mhm.
Wir können sagen, schauen, dass die und die Lernaufgaben so, wie wir es jetzt angelöst haben, müsst ihr es zuerst können oder euch zutrauen. Und wer sich das zutraut, dann geht es da weiter.
Mhm.
Und das weiteres Element ist dann die Öffnung. Der Schüler wählt die Lernaufgabe. Also ich weise nicht grundsätzlich zu, das werden wir noch besprechen.
Mhm.
Er wählt den Lernort, wo er die Aufgabe am besten lösen kann und allenfalls der Lernpartner. Er wird also nachher sehr stark partizipiert. Und jetzt jetzt nutzen wir das umgestellte Schulzimmer als kooperative Lernumgebung. Mhm. Mit dem Ziel, dass Kinder auch sich gegenseitig auch unterstützen im Lernen. Mhm.
Wir bleiben gerade beim Kreis. Das ist das zweite wichtige Element. Du hast gerade schon geredet von Inputs, von Lernaufgaben. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, da müssen sich die Lehrpersonen ein bisschen von der jetzigen Vorstellung lösen. Weil bis jetzt ist, haben auch so Rückmeldungen, wo sie sagen, doch, der Input ist doch sehr wichtig. Und weil der am Anfang erfolgt, ist das für viele Lehrpersonen in ihrem Verständnis auch der Hauptteil. Also sie erklären zuerst, und nachher dürfen es Kinder ausführen. Mhm. Und wenn es jetzt darum geht, wenn wir jetzt Lernaufgaben mehr ins Zentrum stellen, müssen wir wie von hinten nach vorne denken. Backward Planning, sagt man dem. Also was soll das? Welche Bedeutung hat der Inhalt? Weil es gibt einfach so viele Sachen, die wir in der Schule machen, wo einfach etwas ist. Von der Bedeutung her. Also zuerst einmal, es geht auch um Effektivität, das Richtige tun. Und wir überlegen uns, und nachher mit welchen Lernaufgaben, welche wähle ich aussetzen, um auch die Ziele zu erreichen. Und welche von diesen Lernaufgaben sind Grundanforderungen, weil ich das möglichst alle können. Mhm. Und erst dann, wenn es gelingt, wirklich bis dann zu warten, nachher kommt noch, um was für Hinweise brauchen jetzt die Schüler, um können in die Arbeit zu gehen. Und haben sie genug Hinweise, um auch Lernaufgaben zu wählen, weil sie müssen sich selber einschätzen. Mhm. So eine Lernaufgabe, wo der Hattie sagt, das ist etwas vom Wirkungsvollsten, wo wir haben und das üben sie auch. Und es ist nicht so, dass das alle Kinder von Anfang an weg können. Mhm. Und ich sie dann auch drei begleite.
Was würdest du sagen, ist der grösste Unterschied von Frontalunterricht zu so einem Input zu geben?
Der Input ist einfach reduziert. Im Sinn, ich muss schauen, dass ich Kinder mit den Lernaufgaben arbeitsfähig mache. Und in einem frontalen Setting ist es meistens dann fragend, entwickelnd oder begleitend oder aufbauend. Mhm. Und da haben wir dann den Aufbau in den verschiedenen Lernaufgaben, die dann auch verschiedene Stufen abbilden können. Mhm.
Wie werden die Lernangebote eingeführt in der ersten Klasse, wenn die Kinder noch nicht so gut können lesen oder noch gar nicht lesen?
Klar, in dem, dass man sie vorstellt. Also, ich bringe sie in einen Kreis, ich zeige, was zu machen ist. Kinder brauchen eine Vorstellung, was wird von mir erwartet. Und meistens ist es ja nicht so, dass wir immer neue Lernaufgaben bringen. Vielleicht ist es eine, die dazukommt. Und in der Realität wird es ja so sein, dass von gestern oder von vorgestern noch Lernaufgaben da sind, die sie bereits kennen. Also, es geht darum, ich stelle sie vor und es gibt nicht einen auftragsgesteuerten Unterricht mit schriftlichen Aufträgen. Mhm. Sondern sie haben eine klare Vorstellung, was ist die Erwartung, mhm. wie mache ich es und wie sieht es am Schluss aus, wenn ich es gemacht habe.
Wer übrigens noch mehr direkt aus der Praxis möchte erfahren, kann viel von der Ariane Spross lernen. Sie bietet 1-zu-1-Beratungen direkt oder online an. Viele kennen sie wahrscheinlich als A Teacher's Lifestyle auf Instagram. Auf ihrem Profil findest du ganz viele wertvolle Beiträge zum Churer-Modell. Und dir, Reto, möchte ich jetzt zeigen, wie die Kinder das Churer-Modell finden. Und vor allem geht es dort auch um die freie Platzwahl und Niveaus.
Also ich finde es ganz cool, ja, weil dann kann man mit seinen Kollegen sitzen und so. Man darf einfach nicht zu laut sein, weil sonst darf man nicht mehr zusammensitzen.
Also ich finde es auch sehr cool, weil wenn man zum Beispiel eine Freundin hat, kann man immer neben die Freundin gehen und nicht nur immer neben den besten Kollegen.
Also ich finde es auch mega cool, aber was hätte ich, wenn jetzt ein Schüler keine Freunde und so hat, ist halt doof für den.
Die freie Platzwahl finde ich halt mega, weil manchmal sitzt man jemand neben jemandem, der einen sehr schlechten Tag hat. Und das kann aufregen, nerven.
Also ich finde es gut daran, dass das Niveau auf dich zugeschnitten ist. Weil wir machen am Anfang vom Thema einen Tisch und dort werden wir dann in die Niveaus eingestuft. Und durch die Niveaus kann man dann halt besser lernen, weil die Sachen für dich dann einfacher sind und die Prüfung auch einfacher.
Ich fände es auch gut, weil jeder kann so schwierige Aufgaben machen, wie er kann.
Ich finde es auch cool, weil dann hat jede Aufgabe, die für ihn gut sind oder für sie, nicht, dass es schwierig oder einfach ist.
Hast du Kind auch schon mal selber gefragt, wie sie das Churer-Modell findet?
Also ich selber nicht, weil ich es ja so nicht unterrichte. Aber ich habe es natürlich schon angeregt, gerade im Hinblick auf einen Elternabend. Zum Beispiel kleine Videos machen mit Aussagen von Kindern, die dann Anlass geben, um dann das gerade aufzunehmen, wie in den Gehörden auch. Also es ist lässig, ich kann immer neben meinem Freund sitzen. Ja, das wird vielleicht am Anfang so sein, aber das löst sich dann auf.
Wir schauen jetzt noch die zwei anderen Elemente an, Arbeit mit Lernaufgaben und die freie Platzwahl. Was sind Lernaufgaben und was ist ein Wochenplan? Da gibt es anscheinend einen Unterschied, oder?
Ja, Lernaufgaben. Ich denke, zum Beispiel jedes Lehrmittel ist eine Sammlung von Lernaufgaben. Meistens als Programm, aufgebaut nach der Elementarisierung, vom Einfachen zum Schwierigen in Stufen. In einem Mathe-Lehrmittel ist jede Lernaufgabe mit einer Nummer markiert, als Merkmal von einer Lernaufgabe. Und von dort her geht es darum im Kurmodell, dass Sie eigentlich das Lehrmittel nicht mehr sehen als Programm, sondern als Sammlung von Lernaufgaben, die ich auswähle. Für die Situation, die ich vor mir habe. Also, dass wirklich alle Kinder dann etwas davon haben. Können Sie dort einsteigen, wo Sie sich zutrauen.
Also in Ihrem Niveau dann. Und der Wochenplan tut dort die Lehrperson dann generieren für die einzelnen Kinder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja gut, Wochenplanunterricht ist ein anderes Konzept, wo sicher einen Vorteil hatte, wo uns in den 90er Jahren rausgeholt hat aus dem Frontalunterricht und von dort her auch Verdienst hat. Einmal das Auslösen aus dem Frontalen, wo jetzt auch ganz klar an seine Grenzen kommt. Diese Art von Unterrichtsorganisation, es gibt sehr viele auch negative Effekte. Gute Schüler, die sehr schnell einfach alles gemacht haben, wollen die schwächere Schüler, die immer einen Berg vor sich haben. Ergebnisse, wo ich nicht weiss, wie es zusammengestanden gekommen ist. Und jetzt geht es eigentlich noch mehr um Partizipation und sich entscheiden auch bezogen auf das eigene Lernen. Und das leistet wie der Wochenplan nicht mehr, weil das ist häufig auch eine Blackbox.
Also ich verstehe dich richtig, eigentlich ist das gar kein Teil vom Kurmodell.
Wochenplan ist kein Teil, aber ich zum Beispiel sage, machen einen Wochenplan, aber gehen ihn nicht den Schülern ab. Schneiden ein Fenster aus und suchen den so langsam über einen Wochenplan. Das ist genau das Fenster, das ihr jeweils um den Input herum öffnen. Und so haben wir auch die Struktur. Was ganz klar braucht, ist, es braucht irgendein Hinweis, ob man denn das Plan nennt, wo der Schüler weiss, wo geht es weiter, wenn ich diese Aufgabe gemacht habe. Das braucht es weiterhin.
Die differenzierten Lernangebote sind ja sehr ein wichtiger Teil des Churer-Modells. Wie sieht so ein konkretes Lernangebot aus und wie viel Niveau gibt es?
Ja, das ist jetzt sehr schwierig, so einfach zu sagen. Ich kann dir sagen, welche Niveaus wir auch abdeckt sind. Wir haben Lernaufgaben, die Grundanforderungen abdecken, wo man sagt, das will ich, dass mindestens alle nach Möglichkeit können. Und dann gibt es erweiterte Aufgaben. Es gibt sicher mal zuerst Umkehraufgaben, die Flexibilität fördern. Und dann gibt es erweiterte Aufgaben und vielleicht auch stärker erweiterte. Und ich würde sagen, wenn ein Input geht, es einmal darum, ein, zwei Lernaufgaben Aufgabe zu haben auf der Ebene von Grundanforderung und vielleicht ein erweitertes Angebot im Spektrum. Ich würde nicht zu breit gehen jetzt und mich und die Schüler und alles zu überfordern. Und dann gibt es aber noch sehr eine wichtige Stufe, die zu wenig berücksichtigt wird, das ist die Stufe vom Vorwissen. Weil es gibt Kinder, die erfüllen eigentlich die Eintrittsbedingungen in die Lektion gar nicht, weil sie noch an einem anderen Ort stehen. Das wären alle Lernziele angepasste Kinder, die per Definition nicht bei den Grundanforderungen starten können, wie es jetzt auch passiert. Also für sie müssten wir wie eine Vorstufe noch haben, dass sie vom Vorwissen zu den Grundanforderungen arbeiten können.
Und gibt es dort etwas, was die Präkonzepte abholen oder einen Einstufungstest?
Das ist möglich. Beobachten ist möglich, zu wissen, aber das ist auch möglich, wie das auch erwähnt worden ist, dass man einen Einstiegstest macht, wo man schaut, wo stehen sie. Und man kennt ja die eigenen Schülerinnen und Schüler. Und die Lernaufgaben, wenn ich die zusammenstelle, denke ich auch sehr, sehr stark an meine Schülerinnen und Schüler. Und für mich ist einfach ganz, ganz wichtig in jeder Lektion, dass ich sehe, wo ist der Referenzwert der Grundanforderung und nicht mehr das Maximum. Und es geht um leistbare, also erreichbare Lernziele. Und in unserer Gesellschaft ist es anscheinend akzeptiert, dass wir Lernziele haben, von denen, wo wir wissen, dass sie nur 4-5 Schüler erreichen können.
Ja.
Und das kann nicht sehr, sehr motivierend sein, sondern es ist immer die Stufe, die aktuelle Stufe, wird dann auf der nächsten Stufe wieder zur aktuellen Stufe und so geht es schrittweise weiter.
Und würdest du in jedem Fach mit Niveaus unterrichten?
Ja, einfach dort, wo es Sinn macht. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir machen einen Input und alle machen das Gleiche. Es gibt natürlich, der Königsweg sind natürlich offenere Lernaufgaben, die in sich differenzieren. Und überhaupt ist Differenzieren ist jetzt eine Anforderung eigentlich an einen Unterricht insgesamt. und ist jetzt nicht einfach ein Merkmal vom Kurmodell. Mhm. Weil man muss natürlich sehen, differenzieren ist vielleicht die Hälfte von Fahnenstangen. Und nachher geht es noch weiter in die Öffnung vom Unterricht, wo wir dann mehr ins Individualisieren hineinkommen und durch das dann aber auch weniger gefordert sind in differenzierten Lernaufgaben. Mhm.
Wenn ich dir so zulasse, habe ich das Gefühl, es hat ja ganz fest mit Loslassen zu tun, wenn man das Kurmodell machen möchte. Also ich habe die ganze Zeit ein bisschen meinen Unterricht im Kopf und ich habe gerne sehr strukturiert geschafft. Und mir hat mal eine Kollegin gesagt, du hast gerne deine Schäufli beieinander.
Ja. Ja,
das trifft es wahrscheinlich ziemlich gut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, man muss recht offen sein und wirklich können auch ja, loslassen von diesen traditionellen Sachen ein bisschen wegkommen. Siehst du es auch so?
Ich sehe es einfach so, dass ich offener werde, aber eigentlich immer einen guten Überblick habe über das, wo sie sind. Wir wissen viel genauer, wo Kinder im Lernen stehen. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Und ich muss den Überblick behalten. Also loslassen im Sinn von entscheiden klug. Mhm. Es geht auch darum, immer wieder mit den Schülern besprechen, wie wählt man Lernaufgaben. Man kann den unteren Weg gehen oder man kann sich fordern. Und wie wirkt sich das aus? Wie wähle ich einen Arbeitsort? Wie wähle ich den Lernpartner? Welche Erfahrungen mache ich da? So dass gutes Lernen zustande kommt und darum finden, also Lernreflexion, das Nachdenken über das eigene Lernen, hat einfach einen wichtigen Stellenwert in dem Modell, wo wir sie begleiten und ich als Lehrperson, die einen Schritt zurück tun, aber sehr präsent bin und auch den Überblick habe.
Mhm. Das ist noch spannend, ich hatte genau vor dem so Angst, dass ich, wenn ich eben loslasse und differenziert arbeite und sie überall ein bisschen an einem anderen Ort sind, dass ich eben genau dann den Überblick verliere.
Genau. Das ist so die Meinung, die man hat. Man meint auch, dass man in einem frontalen Setting den besten Überblick hat. Und das ist nur vermeintlich. Mhm. Man sieht vor allem abweichendes Verhalten. Wenn ein Schüler nicht schafft oder wenn er stört, das fällt dann auf. Aber sonst gehen die Schüler im Kollektiv unter.
Mhm.
Und sobald ich dann mit den Lernaufgaben arbeite, kriege ich viel, viel mehr Rückmeldungen. Zum Beispiel, wie wählt das Kind? Wie kann sich das Kind einschätzen? Spricht das etwa so ein bisschen meiner Vorstellungen? Findet es einen Ort, wo es gut arbeiten kann? Findet es in die Arbeit rein? Das ist einmal schon ein wichtiger Punkt. Und kann es auch in der Arbeit drin bleiben?
Mhm.
Wie fordert sich das Kind selber im Lernen drin? Wie schafft es mit anderen zusammen? Wo unterstützt es? Wo hat... Also ich kriege eine Vielzahl von Rückmeldungen. Ich erlebe das Kind jeden Tag am Referenzwert zu den Grundanforderungen. Wo steht es? Schafft es immer erweitert? Muss es unterstützen in den Grundanforderungen? Kann es die Grundanforderungen relativ selbstständig und zuverlässig absolvieren? Also ich kriege jeden Tag Rückmeldungen. Und so wissen wir viel genauer, wo ein Kind wirklich im Lernen steht. Und der Hattie spricht dann von We-Fitness mit der Klasse zu sein. Also im Input-gesteuerten Unterricht bin ich sehr nah bei der Klasse, auch wenn ich einen Schritt zurückgehe.
Mhm.
Und es gibt ein Buch, «Die gelbe Schule» in Bayern, die hat einen schönen Titel. Das heisst «Mit Gelassenheit und Präsenz zu sicheren Beziehungen». Wie schaffen wir die Gelassenheit herzukriegen? Eben zusammen mit der Präsenz. Wir nehmen sehr stark wahr und werden dann das automatisieren.
Das wäre jetzt noch spannend, das wie selber auszuprobieren. Ich habe jetzt im Moment gerade nicht die Möglichkeit, aber ich nehme das sehr gerne mit, vielleicht ja mal in der Zukunft. Oder eben für die, die zulassen. Die letzte Frage noch, arbeiten alle Kinder am gleichen Thema oder gibt es die Möglichkeit, selber zu bestimmen, woran sie möchten arbeiten?
Auch da gibt es verschiedene Stufen von Öffnung. Und in der Regel ist es so, dass wir ein Angebot haben, wo die Schüler wählen können. Also es ist echte Partizipation, sie können sich einschätzen, aber das Angebot wird durch mich präsentiert. Sie können also nicht irgendetwas machen, sondern auswählen aus dem Angebot, das ihnen vorliegt. Das ist einmal ein Schritt. Und nachher gibt es natürlich Möglichkeiten der Öffnung. Weil ich glaube stark an einen NMG oder Sachunterricht ohne Arbeitsblätter, wo die Schüler absolut dann bezogen auf ein Thema, wo wir sind, aufgrund von Fragen, die wir formulieren zu dem Thema, ihre Projekte beisteuern und ich als Lehrperson schaue, was an dem Thema ist bildungsrelevant, was ist Chefsache. Aber die Schüler sehr frei auch können in einem Thema denen auch Interesse gesteuert arbeiten, immer ausgehend von Fragen.
Hm. Wenn man den Unterricht so anpasst, klingt auch nach viel Arbeit. Wie kann man das leisten als Lehrperson?
Ich denke in dem, dass man Schritt macht. Der erste Schritt ist die Umstellung vom Schulzimmer. dann die Abläufe gut, also die gut einüben. Und nachher muss man sich Zeit lassen. Auch bezogen auf das Differenzieren, bezogen auf die Lernaufgaben. Beginne einfach und einfach beginnen. Das wäre so das Motto. Und Schritt für Schritt. Und wenn man einmal das Gefühl hat, die Konturen gehen verloren, dass man den Fächer wieder ein bisschen schliesst. Für einen Moment immer im Hinblick, dann, dass man ihn auch wieder öffnen kann.
Was sind deine Erfahrungen von Lehrpersonen, die du zusammen schaffst? Wie lange könnte so ein Prozess dauern, wenn man wechselt? Ja, dass man an einen Punkt kommt, wo man kann sagen, mal, jetzt fühle ich mich wohl mit dem Kurmodell.
Man ist sehr schnell drin, im Organisatorischen und für alles andere. Also die Fragestellungen ändern sich auch bei den Lehrpersonen. Es geht dann immer mehr um Inhalt, um zu lernen. Man ist dann nie zufrieden, man will auch immer weiter. Und das ist eben die Entwicklung, die man dann durchmacht. In der Regel sagt man so nach 2-3 Jahren. Habe ich jetzt einen Stand erreicht, aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden dort und dort. Und das zeigt auch das, was eine Lehrperson mitbringen müsste. Einfach offen bleiben und optimieren. Man hat auch immer andere Kinder vor sich.
Genau.
Und andere Situationen. Einfach die, man ist immer auf dem Weg.
Ja, das ist ja sowieso immer so in der Schule. Gell? Eine weitere Öffnung und auch das letzte Element ist die freie Platzwahl. Und auf die habe ich mich schon gefreut. Ich bin nämlich ein bisschen skeptisch. Ist es nicht wahnsinnig schwierig für Kinder, jeden Morgen und für jede Sequenz zu entscheiden, wo sie möchten hocken?
Und jetzt müssen wir abklären, wie das wirklich gemeint ist, weil es geht darum, eigentlich immer Lernaufgaben bezogen an Arbeitsort finden. Mhm. Das heisst, eigentlich für jede neue Lernaufgabe, die ich hole, stellt sich auch die Frage wieder. Mhm. Bin ich am richtigen Ort mit dem richtigen Lernpartner? Und das heisst, wir wählen nicht den Platz für einen Vormittag oder für eine Woche, sondern Lernaufgaben bezogen. Es macht es viel einfacher. Es nimmt auch den Stress. Mhm. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage für Begleitung in dem Prozess drin, weil Kinder haben es gesagt, am Anfang werden sie vor allem personenbezogen wählen. Mhm. Das wird man auch immer wieder reflektieren. Ist der beste Freund auch der beste Lernpartner in jedem Fall? Es gibt dann auch so spielerische Formen, wo man von ihnen verlangt, dann halt auch mit unterschiedlichen Lernpartnern zusammen zu arbeiten. Und das wird immer wieder reflektiert.
Ja, das finde ich noch wichtig, dass du das auch sagst, weil ich habe mir dann schon überlegt, eben, wie man es auch gehört hat, die besten Freunde, ich kenne ja das auch aus der Schulzeit, bei mir haben sie jetzt nicht frei können wählen, aber natürlich wäre das ihr grösster Wunsch gewesen, neben den Kindern sitzen, die sie am liebsten haben. Gilt die Freiplatzwahl eigentlich auch für den Kreis?
Im Kreis haben wir feste Plätze. Also das haben wir einfach so vom Kindergarten übernommen. Jede Lehrperson kann es machen, wie sie will. Feste Plätze im Kreis drum, wenn nie die Schüler in einen Kreis rufen, sind wir dann schnell wieder arbeitsfähig, wenn jeder seinen Platz hat. Und übrigens sitzt jedes Kind im Kreis in der ersten Reihe. Also von dort her macht es ja nichts aus, wo man sitzt. Aber wir müssen schnell wieder arbeitsfähig werden und wir brauchen den Kreis als stabilen Ort. Als Ausgangsort denn für die Freiplatzwahl, wo man dann halt auch zum Beispiel den Kreis von verschiedenen Orten aus öffnen kann. Also dass Kinder auch Zeit haben, überlegen euch, welche Lernaufgabe, allenfalls wo, mit wem. Und man dann von einer Seite aus öffnet oder zuerst auf das gelbe Bänkli und in der nächsten Stunde das rote, dass man so Formen findet, wo die Schüler, ja, dass es keinen Stress gibt. Und es gibt natürlich aber auch die Situation, wo gewisse Kinder einen festen Platz brauchen, aus welchen Gründen auch immer. Die kriegen die auch einen festen Platz. Aber es kann durchaus auch sein, dass sie einem Kind sagen, schau, und für die Woche ist das dein Arbeitsort. Und Ende Woche kannst du einen Antrag schreiben über freie Platzwahl und Geschäftsleitung wird entscheiden. Also es geht darum, zu lernen, hochhalten.
Ja, in dem Fall kann man sagen, es gibt auch die Möglichkeit, das Kind ja, fix zuzuteilen oder dass sie eben für einen Moment auch am gleichen Ort sitzen. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, aber das kann man in dem Fall machen.
Ja, man muss auf jeden Fall auf die Situation reagieren, weil übrigens, was noch speziell ist, ist, dass eigentlich gerade schwierige Klassen reagieren gut auf die freie Platzwahl. Weil unser Ziel muss sein, zuerst die Kinder, die lernen wollen, die müssen wir schützen, dass sie lernen können. Und die anderen dürfen nicht stören. Also der Fokus ist jetzt nicht auf der Störung, sondern zuerst auf der, auf den Schutz von den Kindern, die wollen. Die schaffen einen Arbeitsort mit ganz unterschiedlichen Blickrichtungen. Die sehen die Schulzimmer gar nicht mehr, in der Totalen. Und Schüler, die bis jetzt an einem für sich so ein bisschen ja, Beachtung wollen, die verlieren wie die Bühne. Die können aber auch von Lehrpersonen dann sehr einzeln auch geführt werden. Und da gilt als oberster Grundsatz nicht verhandelbar. Wir stören andere nicht beim Lernen. Aber unsere Erfahrung ist, sie verlieren die Bühne und irgendwie gibt es auch einen Kippeffekt. Oder Mitschüler, die sagen, hör auf, du nervst. Ganz entscheidend ist der Fokus, der Schutz bei den Kindern, die arbeiten wollen und arbeiten können.
Ja. Du hast vorher schon mehrmals gesagt, wegen dem Stress. Ich stelle es mir einfach ein bisschen stressig vor. Oder auch, dass ein sozialer Stress könnte entstehen. Oder würdest du jetzt eben sagen, das muss man wirklich reflektieren. Man muss das mit der Klasse immer wieder besprechen oder mit den einzelnen Kindern, dass das eben mit der Zeit dann auch von ihnen akzeptiert wird und vielleicht auch anerkannt wird, dass es je nachdem besser ist, neben dem Gespännchen zu sitzen als neben dem.
Richtig. Also, dass die Begleitung und die Gespräche sind enorm wichtig, auch die Erfahrungen, die man, aber vielleicht eben auch sehr bewusste Vorgaben von mir nach der Pause wette und so weiter, dass ich eine Vorgabe mache, wenn ich es haben wette, oder dass ich ein Kind zu einem anderen Kind herberate, wo und Kinder eigentlich sehr bereit sind, um dann vielleicht auch mit einem Aussenseiterkind zusammen zu arbeiten für die nächste Lernaufgabe. Sie wissen, es ist nicht für die nächsten 7 Wochen. Und man muss sich einfach bewusst sein, man kann Lehrpersonen schaffen es nicht, um Plätze so zuzuweisen, dass es aufgeht. Für jede Situation schaffen sie nicht. Und auch, ich denke, auch gerade die Eltern daheim werden ja immer dann nachfragen, wenn die Lehrperson Plätze gewechselt hat, nicht wem Sitz ist, weil es ist entscheidend. Du hast die nächsten 7 Wochen, bist du dem ausgesetzt. Hinten, vorne, auf links und rechts, Störungen, aber vielleicht auch Unterstützungen. Und so heben wir das auf, aber wir begleiten das ganz, ganz stark. Und für mich ist die freie Platzwahl natürlich ein Teil von der Partizipation, die hinführt nachher zu miteinander und voneinander lernen. Das ist eine neue Lernkultur. Also der First-Level-Support müssen die Schüler untereinander bringen. Ich muss auch die Möglichkeit haben, mit Kindern an einem Beratungstisch zu sitzen und mit ihnen etwas in Ruhe zu besprechen. Die Kinder müssen wissen, was mache ich, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Frage ich Mitschüler, nehme ich eine andere Arbeit, das muss man mit ihnen besprechen. Und so geht eigentlich die ganze Anlage geht natürlich immer wieder Themen zum Reflektieren. Und von dort sind wir immer in den überfachlichen Kompetenzen. Und es geht um die exekutiven Funktionen und es geht um stärker werden in der Selbststeuerung. Und gewisse Kinder haben da weniger Probleme, andere brauchen einfach viel, viel mehr mich. Noch als Unterstützung und als Führung. Einfach aktuelle Stufe +1 wäre in jedem Fall.
Zum Schluss würdest du sagen, dass das Churmodell für jedes Kind und jede Lehrperson geeignet ist?
Ich würde sagen, dass für jedes Kind, man kann es so organisieren, dass es für jedes Kind funktioniert. Mit mehr oder weniger Unterstützung, mehr oder weniger Vorgaben für Kinder, auch für Klasse. Bei den Lehrpersonen sieht es anders aus. Eine Lehrperson muss irgendwie auch bereit sein, abzugeben. Nicht mehr alles direkt unter Kontrolle zu haben, wobei das häufig auch an Scheinkontrollen ist, jetzt, was sie jetzt haben. Aber einfach die Bereitschaft, partizipieren. Wenn ich öffne, partizipiere ich sie, aber ich muss natürlich auch agiler werden. Und das hängt dann so zusammen, mit dem kann man auch spielen. Es gibt auch Phasen vom Unterricht, wo ich mehr öffne. Oder ich kann einmal in einem Fach ein Thema sehr stark öffnen. Das heisst nicht, dass ich den ganzen Unterricht öffne. Und es gibt vielleicht auch Phasen, wo ich dann stärker auch zu mir nehme. Und der Vorteil vom Kurmodell ist, dass ich alle diese Optionen habe. Von ganz klarer, enger Führung bis zu sehr viel Partizipation.
Aber es braucht Bereitschaft und wahrscheinlich auch den Willen dazu, dass man etwas möchte verändern.
Sicher das. Und es hängt natürlich auch von Personen ab. Was für ein pädagogisches Bild haben sie, wenn jemand eine autoritäre Disposition hat, dann wird er im Kurmodell nicht glücklich. Ich finde natürlich auch, es gibt auch Lehrpersonen, die zum Beispiel Mühe haben in der Klassenführung. Klassenführung ist wichtig in jeder Form. Und sich dann wie ins Kurmodell retten, aus der Kritik raus, im Sinn von, jetzt mache ich etwas Modernes oder etwas Gutes. Also das Kurmodell ist kein Qualitätslabel. Der Helmke hat gesagt, man kann auf verschiedene Arten guten Unterricht machen, aber nicht auf beliebige. Und du kannst auch das Kurmodell beliebig machen. Einfach irgendetwas funktioniert nicht.
Ja.
Und eine Lehrperson, die Mühe hat in der Klassenführung, wird natürlich in dem halboffenen Setting nicht weniger Probleme haben und es kann sich noch stärker auswirken.
Noch mehr zum Churer Modell gibt es im neuen Magazin «Bildungsreise», wo im Mai das erste Mal digital erscheint. Dort findest du das Wichtigste in Kürze aus dem Podcast und einen Beitrag von der Ariane und wie sie die Umstellung zum Churer Modell erlebt hat. Und ich würde mich freuen, wenn du mir auf Social Media folgst und den Podcast abonnierst. Wir kommen zum Schluss und da gibt es immer für alle die gleiche Frage. Reto, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Die Schule von morgen soll eine Schule sein, ein guter Ort. Ein guter Ort für Kinder, aber auch für die Lehrpersonen und auch für die Eltern. Und der gute Ort ist dann, wenn sie gut lernen können. Also wir müssen auch das Lernen gut verstehen. Und wenn sie lernen, miteinander umzugehen. Auch im Sozialen und vor allem über fachliche Kompetenzen erwerben. Das verlangt das Lernen im 21. Jahrhundert.
Danke vielmals für den spannenden Einblick und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, besten Dank.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Instagram oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Sexualpädagogik kommt am letzten Montag im Mai. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.